SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Ein Blick aufs Konto oder in den Geldbeutel reicht. Und viele von uns sagen, gut, dass 2021 endlich vorbei ist. Es war ein teures Jahr für uns Verbraucher. Vieles war knapp. Preissteigerungen in fast allen Bereichen haben uns getroffen. Und jetzt, nach Weihnachten und Silvester, herrschte richtig Ebbe in der Kasse, fragt sich, wie wird es weitergehen im neuen Jahr? Was kommt auf uns Verbraucher finanziell zu? Und darum geht es in dieser Ausgabe unseres Wirtschaftsmagazins mit dem Titel »Wie arm macht uns 2022?« Mein Name ist Christoph Geismayer. Schön, dass Sie dabei sind. Und so viel kann ich Ihnen schon einmal sagen. Das neue Jahr wird nicht einfach, aber es gibt auch gute Nachrichten. Zum Beispiel können viele von uns mit mehr Geld rechnen. Oder Sie können durch kluges Verhalten eine Menge sparen. Wie man das machen kann, auch darum wird es in dieser Sendung gehen. Und zwar gleich jetzt. Beim Tanken machen es die meisten Autofahrer häufig. Sie vergleichen die Preise und stoppen dann dort, wo es billig ist. Bei Strom und Gas geht das ja auch, doch immer wieder einen günstigeren Anbieter suchen, das ist den meisten Verbrauchern hier dann doch zu aufwendig. So wird nicht oft gewechselt, obwohl die Energiepreise teils heftig anziehen. Dabei kann man mittlerweile relativ bequem zu einem günstigen Anbieter für Strom und Gas kommen. Sogenannte Wechseldienste nehmen den Verbrauchern die Suche nach dem günstigsten Energieversorger ganz einfach ab. Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion ist bei mir. Jutta, du wirst uns gleich sagen, was Verbraucher durch die Wechseldienste sparen können. Aber kannst du uns erst einmal erklären, wie diese Dienste überhaupt funktionieren?
Ja, Wechseldienste machen das, was Verbraucherschützer grundsätzlich raten. Sie machen einen Preischeck, was der Markt hergibt. Und zwar rechtzeitig, bevor sich ein Vertrag für Strom oder Gas verlängert, um eben rauszufinden, ob es einen günstigeren, guten Anbieter gibt. Diese Arbeit können die Wechseldienste Verbrauchern abnehmen. Aber das geht natürlich nicht einfach so. Der Verbraucher muss den Wechseldienst offiziell beauftragen und ihm eine Vollmacht geben. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Dienst meldet sich vor einem Wechseltermin mit Vorschlägen für neue Energieanbieter, der Kunde wird also nochmal gefragt, oder der Wechseldienst nimmt die Sache direkt selbst in die Hand, je nachdem, was abgesprochen ist. Manche Anbieter machen das kostenlos für Verbraucher, die meisten verlangen aber 20-30% der Summe, die der Kunde durch einen Lieferantenwechsel spart.
Ja, und welche Anbieter gibt es denn auf dem Markt und wie finde ich die?
Also wer im Internet die Worte Wechseldienst, Strom und Gas in eine Suchmaschine eingibt, findet die Namen der Anbieter schnell und kommt so auf deren Internetseiten. Da gibt es dann eine Suchmaske. Da kann man die eigene Postleitzahl angeben und den Verbrauch. Manchmal werden auch der aktuelle Energieanbieter und der konkrete Tarif abgefragt. Und dann muss man die Suche starten und bekommt Vorschläge für Tarife. Die Ergebnisse werden dann aber nicht direkt auf der Internetseite selbst angezeigt, sondern werden meist per Mail verschickt. Man muss also auch persönliche Daten eingeben, mindestens den Namen und eine E-Mail-Adresse.
Und woher weiß ich jetzt eigentlich, welcher der Anbieter seriös ist?
Es gibt da jetzt leider keine Checkliste, aber das Verbrauchermagazin Finanztest hat insgesamt 7 solcher Wechseldienste getestet, und zwar rund 2 Jahre lang. In dieser Zeit stand 2-mal ein Wechsel des Energieanbieters an und das Fazit der Tester war sehr gut. Alle getesteten Dienste schnitten mindestens als empfehlenswert ab. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen den Diensten. Manche haben sich als engagierter als andere herausgestellt. Es ist auch mal vorgekommen, dass ein Wechsel nicht ganz fristgerecht geklappt hat. Unterm Strich waren alle Testerinnen und Tester aber zufrieden und deswegen würde ich empfehlen, sich den Artikel auf test.de anzuschauen und als Entscheidungshilfe zu nehmen, zumindest wenn man sich nicht selbst um seine Verträge kümmern kann oder will.
Ja, den Artikel kann man online gut finden bei Finanztest. Ich habe den auch gelesen und mich dabei aber gefragt, wer aktuell auf eigene Faust den Energieanbieter wechseln will, hat momentan oft Probleme, einen zu finden. Einige Energieversorger nehmen zeitweise keine Neukunden an. Wie gehen die Wechseldienste denn damit um?
Das habe ich die Dienste auch gefragt und die Antworten sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Die meisten räumen ein, dass die Situation gerade auch für sie nicht einfach ist, sagen aber auch, sie hätten nach wie vor genügend Energielieferanten in der Auswahl. Darunter auch welche, die in Vergleichsportalen nicht angezeigt würden. Ein Anbieter behauptet auch, er könne sogar Verträge bei Anbietern abschließen, die momentan gar keine Kunden annehmen. Zum Beispiel über besondere Beziehungen zu den Versorgern. Das lässt sich natürlich schwer nachprüfen. Ein weiterer Anbieter hat mir gesagt, dass er bei den Tarifen, die er vergleicht, auch die örtlichen Grundversorger mit einbezieht, weil die momentan oft am günstigsten seien. Und das stimmt auch. Dafür sind aber nicht alle Dienste offen. Einer behauptet zum Beispiel, die Grundversorger seien die teuersten Energieanbieter. Es ist also sicher eine gute Idee, zumindest diesen Tarif selbst zu kennen, bevor man einen Vertrag abschließt.
Ja, und jetzt die spannendste Frage: Was bringt mir als Verbraucher ein Wechseldienst denn mit Blick aufs Finanzielle?
In der verdeckten Untersuchung von Finanztest haben die Haushalte unterm Strich alle gespart, zwischen 60 und 400 Euro. Allerdings dürften die Spielräume kleiner geworden sein. Denn momentan ist der Markt extrem in Bewegung und bei Gas muss man sagen, die Preise sind explodiert, sodass wohl fast alle Haushalte damit rechnen müssen, bald mehr zu zahlen. Die Frage ist eben, wie viel mehr? Sparen heißt also in dem Fall, den Anbieter finden, der die Preise weniger stark erhöht als andere. Trotzdem sagen die Wechseldienste, es sei auch jetzt noch möglich zu sparen. Einige werben damit, es sei mittlerweile sogar umso sinnvoller, ihre Dienste zu nutzen, als Schutzschild gegen weitere Preissteigerungen, so ein Anbieter. Wechseldienste haben auf jeden Fall einen guten Marktüberblick und die meisten verdienen ja auch nur Geld, wenn ihre Kunden wechseln und dabei sparen. Und trotzdem muss jede und jeder für sich selbst wissen, will ich die Verantwortung abgeben oder kümmere ich mich lieber selbst?
Danke für die Informationen, Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Wechseldienste übernehmen für die Verbraucher sozusagen automatisch das Management ihrer Strom- und Gasverträge. Dabei lässt sich so relativ bequem oft Geld sparen. Preise vergleichen, das ist in diesen Zeiten das A und O, denn die Teuerung macht uns allen zu schaffen. Ende dieser Woche haben wir es noch einmal schwarz auf weiß bekommen. Die Inflation lag im Dezember bei 5,3%. Unter anderem gab es sehr hohe Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln. Das haben wir alle beim Einkaufen schon längst bemerkt. Viele Produkte sind sehr viel teurer geworden und das wird wohl bis auf Weiteres so bleiben, wie mein Kollege Wolfgang Brauer berichtet.
Landwirt Eberhard Hartelt baut in seinem Betrieb in Göllheim in der Pfalz Getreide und Raps an. Aus dem Getreide wird Brot, aus dem Raps oft Speiseöl. Und gerade beim Raps gab es enorme Preissteigerungen.
Also beim Raps war bis vor Jahren, wenn wir da die 4 vorne dran hatten, also 40 Euro pro Doppelzentner, war das ein sehr guter Preis. Wir hatten auch Jahre, wo wir 32 nur erlöst haben. Und dann war man schon geneigt, 42, 43 in der Ernte, vor der Ernte, das abzuschließen. Und jetzt haben wir Spitzen, wo an den Börsen der Raps sogar über 60 Euro gehandelt wird. Das ist ja schon ein gewaltiger Schritt. Das sind dann nicht die Preise, die im Handel bezahlt werden an den Urproduzenten, aber ist schon ein gewaltiger Aufschlag. Und im Weizenbereich 20, 22 Euro war immer schon ein guter Preis. Und jetzt haben wir durchaus Preise, die über 30 Euro festgestellt werden und auch bezahlt werden.
Für die Preissteigerung bei den Lebensmitteln gibt es verschiedene Gründe. Eine gestiegene Nachfrage der privaten Haushalte sowie höhere Transportkosten und Energiepreise. Und genau die wirken sich jetzt auch auf den Dünger aus, vor allem die enorm hohen Erdgaspreise. Für die Herstellung von Ammoniak, dem Vorprodukt von Dünger, ist Erdgas ein wichtiger Rohstoff und Energielieferant zugleich. Wegen der stark gestiegenen Gaspreise haben die Düngerhersteller die Produktion teilweise massiv heruntergefahren oder sogar Werke abgeschaltet, weil es sich nicht mehr rechnet. Das bedeutet, Dünger ist knapp. Und der Landwirt, der zu wenig kaufen kann, für den hat es Konsequenzen für die Qualität seiner Ernte. Eberhard Hartelt, der auch Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd ist.
Das wirkt sich auf die Spitzenqualitäten für Backweizen, wo wir ja nur mit dem vernünftigen und der guten Stickstoffdüngung entsprechende Backqualitäten erreichen können. Also die hohen Backqualitäten waren am Markt nicht mehr verfügbar, was dann dazu geführt hat, dass entsprechende Preisaufschläge dort gemacht worden sind.
Bereits von Mitte 2020 bis Mitte 2021 sind die Lebensmittelpreise so stark gestiegen wie seit 10 Jahren nicht mehr. Und dieser Trend wird sich wohl auch in diesem Jahr fortsetzen, erwartet Robert Keschkes von der GfK, die unter anderem Konsumgüterpreisdaten erhebt.
Es hängt davon ab, wie sich auch die Pandemie weiterentwickelt, inwieweit Zuliefererländer davon betroffen sein werden. Alles das ist so ein bisschen in der Schwebe, sodass ich generell im Prinzip erstmal keine Entwarnung geben kann, in Anführungsstrichen. Es wird sehr, sehr volatil bleiben. Also darauf können wir uns einstellen.
Diese Entwicklung trifft besonders die deutschen Verbraucher, denn sie sind im europäischen Vergleich sehr niedrige Lebensmittelpreise gewohnt. Das liegt an dem harten Wettbewerb der Discounter und der Handelsketten hierzulande. Es wird mit harten Bandagen um jeden Cent gekämpft. Davon profitieren die Verbraucher in Form niedriger Preise. Es leiden aber die Lebensmittelproduzenten. Ihnen wollen die Handelsketten in der Regel keine Preiserhöhungen zugestehen. Doch diesmal ist die Lage anders. Auch die Lebensmittelhersteller müssen ihre gestiegenen Kosten weiterreichen und die Handelsketten werden nicht umhinkommen, hier Zugeständnisse zu machen. Damit setzt sich zum Beginn des neuen Jahres fort, was viele Verbraucher schon in den vergangenen Monaten zu spüren bekommen haben. Das Leben, der Einkauf ist teurer geworden und das wird sich in den nächsten Monaten noch fortsetzen. Frühestens in einem Jahr können die Verbraucher eine Entspannung bei den Lebensmittelpreisen erwarten, sagen die Experten.
Mega teuer, das sind derzeit auch Autos. Der Grund dafür, durch den Mangel an Halbleitern hat die Autoindustrie vergangenes Jahr drastisch wenig Fahrzeuge produziert. So fehlen nicht nur Neuwagen, sondern auch der Nachschub für den Gebrauchtwagenmarkt. Die Lieferzeiten für Neuwagen können mittlerweile Jahre betragen. Einen Rabatt beim Kauf gibt es so gut wie keinen mehr und bei den Gebrauchten haben wir Rekordpreise erreicht. So teuer war der Autokauf wohl noch nie. Ob sich daran was ändert, kann uns Martin Endlein von der Deutschen Automobiltreuhand, kurz DAT, sagen. Mit ihm rede ich zum Thema. Vielen Dank, Herr Endlein, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, danke schön, sehr gerne.
Viele Autokäufer sind ja derzeit regelrecht geschockt beim Blick auf die Preise von Gebrauchtwagen. Die sind teuer wie nie. Wir haben ein Rekordniveau erreicht. Wie wird das hier weitergehen nach Ihrer Einschätzung? Bleiben Gebrauchtwagen teuer?
Also wir gehen davon aus, dass auch das Jahr 2022 von diesen hohen Preisen geprägt sein wird. Das ist leider immer noch der Tatsache geschuldet, dass wir eine sehr hohe Nachfrage nach Fahrzeugen haben, aber immer noch ein sehr knappes Angebot.
Woher kommt das knappe Angebot genau? Können Sie das nochmal erklären?
In Deutschland ist es so, dass sehr viele Fahrzeuge, die neu zugelassen werden, zum Beispiel auf Autovermieter oder in Firmenfuhrparks oder Vorführwagen von Händlern, dass diese Fahrzeuge nach wenigen Monaten als Gebrauchtwagen in den Markt kommen. Und diese jungen Gebrauchtwagen sind sehr begehrt. Gerade vor dem Hintergrund, dass viele Neuwagen derzeit nur mit langen Lieferzeiten zu haben sind, orientieren sich eben viele Käufer auch an diesen jungen Gebrauchtwagen. Und die sind eben einfach knapp, weil wir auch im Jahr 2021 deutlich weniger von diesen Neuzulassungen hatten, als wir sie eigentlich gerne hätten.
Ja, da wirkt sich einfach die viel zu geringe Fahrzeugproduktion im vergangenen Jahr wegen des Halbleitermangels aus. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt bei den aktuell hohen Preisen von Gebrauchten, aber auch Neuwagen nicht kaufen will, aber ein Auto brauche? Gibt es da Alternativen zur Überbrückung?
Also es gibt auf jeden Fall Alternativen. Früher hieß die Alternative, einen Mietwagen zu nehmen. Das kann man ja auch als Langzeitmietwagen nehmen. Aber es gibt ja mittlerweile Anbieter von sogenannten Auto-Abos, die also zu einem monatlichen Festpreis alles inklusive anbieten, außer eben die Tankfüllung. Das muss man sich selber kümmern. Das ist eine Alternative, die man mal durchrechnen kann und sich überlegen kann. Und die zweite Alternative ist eben, dass man ein Carsharing-Angebot nutzt.
Lassen Sie uns trotz der aktuellen Lieferprobleme doch noch über den Kauf eines Neuwagens sprechen. Viele überlegen sich ja, als nächstes ein E-Auto zuzulegen. Da gab es zuletzt ja mit Blick auf die Förderung und die neue Regierung viele Diskussionen, wie es da weitergeht. Was können Sie uns dazu denn sagen?
Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag ja klar ein Ziel festgeschrieben. Man will bis 2030 15 Millionen rein batterieelektrische Fahrzeuge auf die Straße bringen. Das heißt, diese Fahrzeuge werden auch weiterhin mit einer Förderung versehen. Im Moment ist die Situation so, dass sie eben beim Kauf eines neuen E-Autos weiterhin von einer hohen Förderung profitieren können.
Sagt Martin Endlein von der Deutschen Automobiltreuhand, kurz DAT. Ende der Woche gab es zum E-Auto-Boom in Deutschland auch noch aktuelle Zahlen. Nach Angaben des für die E-Auto-Prämie zuständigen Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, gingen im vergangenen Jahr Förderanträge für über 600.000 Autos ein, über die Hälfte davon für reine E-Autos. Dabei hat die neue Bundesregierung angekündigt, die Förderung zu reformieren. Erwartet wird, dass es zu Änderungen bei den Hybridfahrzeugen kommt. Sie werden wohl nur noch gefördert, wenn sie eine relativ hohe reine elektrische Reichweite haben. In der Diskussion sind mindestens 80 Kilometer. Derzeit gilt noch 60 Kilometer rein elektrische Reichweite, um die Förderung kassieren zu können. Die Änderungen bei der E-Auto-Prämie werden für nächstes Jahr erwartet. Verbraucher, die ins neue Jahr blicken, interessiert natürlich auch, wie es weitergeht beim Thema Sparen. Eine Frage drängt dabei besonders, nämlich die, ob und wann es wieder Zinsen geben wird. Der Druck auf die Europäische Zentralbank wird angesichts der hohen Inflation aktuell ja immer stärker an der Zinsschraube nach oben zu drehen. Doch ob das wirklich geschieht und wann, das bleibt leider unklar. Und darauf müssen sich die Anleger einstellen. So geht es auch 2022 darum, für sich selbst eine Anlagestrategie zu finden. Worauf man dabei achten sollte, dazu Sabine Geipel.
Geldanlage. Das ist für viele nicht nur zu Niedrigzins- und Inflationszeiten ein kompliziertes Thema.
Also was wir immer wieder erleben, ist eigentlich, dass die Leute relativ, wenn ich das mal so flapsig ausdrücken darf, planlos an die Sache rangehen. Man investiert mal hier was, man macht mal da was.
Stellt Finanzberaterin Josefine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz fest. Für was will ich mein Geld überhaupt sparen? Darüber muss ich mir prinzipiell erst einmal im Klaren sein, meint auch Hermann Josef Thiel. Hagen, Chefredakteur des Verbraucherportals Finanztipp.
Es gibt einen grundsätzlichen Hinweis, diesen Tipp, das sozusagen in drei Töpfe zu machen.
Heißt, der kurzfristige Topf für den sogenannten Notgroschen, falls mal die Waschmaschine kaputt geht. Dann der Topf für ein mittelfristiges Sparziel, etwa für ein neues Auto, eine größere Urlaubsreise. Und schließlich der Topf für Langfristiges, wie die Altersvorsorge. Dementsprechend auch die Geldanlage. So eignet sich für die kurzfristige Rücklage das Tagesgeldkonto am besten, sagt Finanzberaterin Holzhäuser.
In der Regel empfehlen wir da 2 bis 3 Nettomonatsgehälter. Da viele Kreditinstitute auch nach wie vor relativ hohe Freibeträge einräumen, bis Negativzinsen oder Verwahrentgelte fällig werden, dürfte das eben für die meisten dann hier auch kein Problem werden und dürfte sie dann nicht betreffen.
Keine Negativzinsen, dafür aber auch nur eine Mini-Rendite. Die ist am ehesten noch bei den Direktbanken zu haben als bei den klassischen Filialbanken. Mehr Zinsen können Anleger und Anlegerinnen bei einem Festgeldkonto erwarten.
Es gibt für Festgeld die Banken, die Zinsen von 1 oder 1,2% zahlen. Und da sollte ich dann das Geld einfach auch hintun.
Das für Geld, von dem ich weiß, dass ich es jetzt noch nicht brauche, sondern vielleicht erst in 3 Jahren. Weil dann etwa die Renovierung der Küche ansteht. Wenn ich Geld aber auf längere Sicht sparen will und keine Immobilie habe, in die ich investieren kann, dann komme ich um Aktien bzw. Aktienfonds nicht herum. Da sind sich die Experten einig. Josefine Holzhäuser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Denn wir sehen ja bei den sicheren Anlageprodukten, also Tagesgeld, Festgeld, bei der momentanen Zinssituation, hier droht ja wirklich Kapitalverlust. Und deswegen bei einem längerfristigen Anlagehorizont sollte man sich intensiv mit dem Thema Fonds beschäftigen.
Und dann nicht in einzelne Werte investieren, sagt Hermann Josef Thienhagen von Finanztipp.
Wenn Sie Einzelaktien machen, dann erklären Sie die Geldanlage zu Ihrem Hobby. Ich empfehle dann ein Abo der South China Morning Herald aus Hongkong, damit Sie auch wissen, was die Firmen, in denen Sie Ihr Geld stecken haben, in Südostasien so an Geschäften machen oder auch nicht machen. Wenn Sie keine Lust darauf haben, sowas jeweils zum Frühstück zu lesen, ist Einzelaktienanlage nicht das Richtige für Sie.
Bleiben die sogenannten ETFs, Exchange Traded Funds, börsengehandelte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Aktienindex abbilden. Aber ETF ist nicht gleich ETF.
Also wichtig ist, dass man die richtige Sorte ETFs nimmt, nämlich einen Indexfonds, der tatsächlich einen weltweiten Index nachbildet. MSCI World zum Beispiel ist der klassische weltweite Index. Das sind dann 1600 Aktiengesellschaften von A wie Amazon bis Z wie Zalando da drin. Und das bedeutet, weil das so wahnsinnig viele Firmen sind und weil sie das Geld ja sehr langfristig anlegen, haben sie das Problem mit dem Aktienmarkt, mit dem Rauf und Runter nicht. Wir haben uns das angeguckt, vergangene 40 Jahre. Wenn sie 15 Jahre ihr Geld so angelegt haben, haben sie nie einen Verlust gemacht und im Schnitt über 7% Rendite pro Jahr.
Aber das eben auf lange Sicht. Mindestens 10, 15 Jahre sollte man Zeit haben, sagt Josefine Holzhäuser.
Weil auch hier gibt es Kursschwankungen, wie bei anderen Fonds auch. Und wir erleben im Moment so ein bisschen, es ist ja ein ziemlicher Hype um das Thema ETFs, dass die Leute ETFs als sichere Geldanlage verbuchen. Das ist es nicht, da kann es ein böses Erwachen geben.
Besser den sogenannten langen Atem haben und nicht alles auf eine Karte setzen.
2022 bleibt in vielen Bereichen für die Verbraucher finanziell eine Herausforderung. Es gibt aber auch gute Nachrichten mit Blick aufs Geld. So werden die allermeisten Arbeitnehmer in diesem Jahr mehr Netto vom Brutto haben. Das heißt, vom Lohn oder Gehalt wird mehr Geld auf dem Konto landen. Warum und was da zu erwarten ist, erklärt uns Tobias Frei.
Grund für die Entlastung der Arbeitnehmer im neuen Jahr ist fast ausschließlich die Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags. So zahlen Singles im Jahr 2022 jetzt erst ab knapp 10.000 Euro Verdienst Einkommensteuer. Bei Verheirateten liegt die Grenze jetzt neu bei rund 19.500 Euro. Von der Veränderung profitieren vor allem Beschäftigte mit mittleren bis hohen Einkommen. Machen wir es ganz konkret an einem Beispiel. Während ein Single mit einem Monatsgehalt von 2.500 Euro brutto in diesem Jahr 72 Euro mehr hat, hat ein Single mit einem Einkommen von 7.500 Euro brutto jetzt etwa 300 Euro mehr. Dabei zeigen die Zahlen auch, es gibt zwar eine Entlastung, auf den Monat heruntergerechnet ist sie aber relativ gering, auch bei den Gutverdienern. Anders sieht das bei den Alleinerziehenden aus. Sie können sich über die größte Entlastung freuen. Der Grund, der erhöhte Freibetrag von rund 4.000 Euro. Den konnten sich Alleinerziehende seit 2020 in den elektronischen Steuerabzugsmerkmalen eintragen lassen. Seit diesem Jahr wird er automatisch in der Lohn- und Gehaltsabrechnung berücksichtigt. Dadurch hat beispielsweise eine Alleinerziehende bzw. ein Alleinerziehender mit 2.500 Euro brutto im Monat jetzt 644 Euro mehr im Jahr. Bei einem Einkommen von mehr als 7.500 Euro sind sogar 1.300 Euro in diesem Jahr mehr auf dem Konto.
Nicht nur die steuerliche Entlastung bringt den Verbrauchern in diesem Jahr mehr Geld. Viele werden auch durch die Anhebung ihrer Löhne und Gehälter mehr in der Tasche haben. Allerdings wird die wohl weiterhin hohe Inflation hier unterm Strich zu keinen großen Sprüngen mit Blick auf die Kaufkraft der Haushalte führen. Ein Punkt, der wohl die Tarifrunden dieses Jahres bestimmen wird. In vielen wichtigen Branchen verhandeln 2022 Arbeitgeber und Gewerkschaften. Ingemar Körner mit einem Überblick.
Für knapp 10 Millionen Beschäftigte laufen 2022 die Tarifverträge in verschiedenen Branchen aus. Beispielsweise in der Chemieindustrie, hier wird dieses Jahr mehr Lohn verhandelt. Angesichts der hohen Inflationsrate stehen die Gewerkschaften unter besonders großem Druck, hohe Abschlüsse zu erreichen, zumal zu erwarten ist, dass die Inflation weiterhin hoch bleibt, sagt auch der Wirtschaftsexperte Hagen Lesch.
Ich befürchte, dass die Inflation sich schon verfestigen wird. Sie wird jetzt nicht bei 5% bleiben.
Hagen Lesch ist Leiter des Kompetenzfelds Tarifpolitik und Arbeitsbeziehungen am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW. Dort forscht er unter anderem zu Arbeitskämpfen. 2021 betrug die durchschnittliche Inflation ca. 3%, die durchschnittliche Tariflohnsteigerung dagegen nur 1,3%. Für dieses Jahr erwartet Lesch ähnliche Werte.
Also ich gehe eher davon aus, dass die Einkommen nur moderat steigen werden und die Inflationsrate halt doch höher ist, als das wir üblicherweise in den letzten Jahren gewohnt sind. Insofern bin ich etwas skeptisch. Es wird wohl wahrscheinlich eher ein Jahr, sagen wir mal, der realen Einkommensstagnation werden.
Als besonders wichtige Branche in Deutschland gilt die Metall- und Elektroindustrie, für die die IG Metall im zweiten Halbjahr mit Lohnverhandlungen beginnen wird. Ihr gehören knapp 4 Millionen Beschäftigte an. Dabei kann man der IG Metall zutrauen, dass sie es schaffen wird, ein deutliches Lohnplus für die Beschäftigten der Branche herauszuholen. Immerhin ist die IG Metall bekannt für ihre Durchsetzungsstärke.
Wir kennen gerade von der Metall- und Elektroindustrie ein bestimmtes Ritual. Unter Warnstreik sozusagen läuft da nichts.
Ruhiger wird die Tarifrunde für die knapp 600.000 Beschäftigten der Chemieindustrie. Hier laufen die Verhandlungen traditionell ohne große Arbeitskämpfe, dennoch wird hart verhandelt. Die zuständige Gewerkschaft IGBCE hat bereits angekündigt, diesmal wird es in den Gesprächen mit den Arbeitgebern vor allem um mehr Geld für die Beschäftigten gehen. In trockenen Tüchern dagegen sind Lohnerhöhungen und Einmalzahlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder. Margret Pahl weiß, welche finanziellen Vorteile sie dieses Jahr erwarten kann. Sie ist bei Verdi unter anderem Mitglied der Bundestarifkommission für die öffentlichen Dienste und Personalratsvorsitzende an der Universität Tübingen.
Das ist eine steuerfreie Einmalzahlung von 1.300 Euro. Die wird ausbezahlt, sobald die technischen Bedingungen dafür geschaffen worden sind in den einzelnen Bundesländern. Vereinbart ist aber spätestens März 2022. Und dann sind es ab dem 1. Dezember 2022 2,8% mehr.
Während der öffentliche Dienst also schon verhandelt hat, stehen für die Metall- und Elektroindustrie, die chemische Industrie, die Stahlindustrie und die Versicherungswirtschaft die Tarifstreits noch aus. Klar ist dagegen, wer nach Mindestlohn bezahlt wird, hat 2022 mehr im Geldbeutel. Bereits zum 1. Januar ist der Mindestlohn von 9,60 Euro auf 9,82 Euro angehoben worden. Am 1. Juli soll er auf 10,45 Euro steigen und noch 2022 soll die Anhebung auf 12 Euro erfolgen. Das hat Kanzler Scholz versprochen.
Ich bin froh, dass wir den Mindestlohn in Deutschland anheben werden in einem Schritt auf 12 Euro und dass 10 Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in diesem Land einen besseren Lohn bekommen.
Übrigens, auch Lehrlinge bekommen im neuen Jahr mehr Geld. Die Mindestvergütung, die die Betriebe ihren Azubis bezahlen müssen, steigt fürs erste Lehrjahr auf 585 Euro. Auch für das zweite, dritte und vierte Lehrjahr wird es eine Erhöhung der Lehrlingsentgelte geben. 2022 für viele gibt's im neuen Jahr also die Perspektive auf mehr Geld. Das ist schön, doch andererseits haben die Haushalte weiterhin zu kämpfen. Vieles bleibt knapp und teuer. Die Inflation wird uns weiter zu schaffen machen. Das neue Jahr wird also unter finanziellen Gesichtspunkten für viele eine Herausforderung. Und das war das Wirtschaftsmagazin Geldmarkt Meinung. Wie arm macht uns 2022? Danke, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Christoph Geismayer.